ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Hamas und Fatah, die wichtigsten palästinensischen Organisationen, lange waren sie verfeindet, jetzt soll es in China eine Versöhnung gegeben haben. Mit dabei waren noch andere wichtige palästinensische Fraktionen. Könnte so nach dem Krieg eine neue Regierung zustande kommen? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, der ukrainische Außenminister Kuleba ist in China eingetroffen. Er möchte dort über neue Friedenspläne sprechen. Und der EU-Außenbeauftragte Borrell hat angekündigt, dass Anfang August eine erste Tranche von Militärhilfen in Höhe von 1,4 Milliarden Euro an die Ukraine fließen soll. Die Gelder kommen aus Zinsguthaben von eingefrorenem russischen Vermögen. Was sagt Russland dazu? Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 23. Juli um 16.30 Uhr. Die palästinensischen Gruppen Fatah und Hamas haben sich nach Angaben Chinas darauf geeinigt, ihre jahrelangen Streitigkeiten beizulegen. Nach mehrtägigen Verhandlungen in der chinesischen Hauptstadt Peking haben sie demnach mit anderen palästinensischen Fraktionen eine entsprechende Erklärung unterzeichnet. Frühere Bemühungen um eine Aussöhnung zwischen den Gruppen waren immer wieder gescheitert. Aus Beijing Einzelheiten von Ruth Kirchner.
Für die chinesische Führung war es ein diplomatischer Coup. Tagelang hatte sie trotz wiederholter Nachfragen das Treffen zwischen der radikal-islamischen Hamas und der gemäßigteren Fatah nicht bestätigt. Jetzt präsentierte Außenminister Wang Yi eine gemeinsame Erklärung von insgesamt 14 palästinensischen Gruppen. Darin ist den chinesischen Berichten zufolge von einem Ende der Spaltung die Rede und der Stärkung der palästinensischen Einheit.
Das wichtigste Ergebnis des Dialogs in Peking sei die Bereitschaft aller Gruppierungen zur Versöhnung und Einheit, sagte Außenminister Wang Yi. Auch der Hamas-Vertreter Musa Abu Mazouk betonte den Willen zur Zusammenarbeit. Wir unterzeichnen eine Vereinbarung für die nationale Einheit. Wir verpflichten uns dazu und wir rufen dazu auf, sagte er. Nähere Details oder praktische Maßnahmen wurden nicht genannt und viele Experten bleiben skeptisch. Denn ähnliche Versuche der Aussöhnung sind in den vergangenen Jahren immer wieder an den erbitterten Rivalitäten der palästinensischen Gruppierungen gescheitert. Die gemäßigtere Fatah kontrolliert die palästinensische Autonomiebehörde im Westjordanland. Die islamistische Hamas ergriff 2007 die Macht im Gazastreifen und ist verantwortlich für den Terrorangriff auf Israel im vergangenen Oktober. China hat diesen Angriff bis heute nicht klar verurteilt und ist im Gegensatz zu anderen Regierungen bereit, die Hamas als politische Kraft anzuerkennen. Vor allem aber, sagen Experten, bieten Gespräche wie jetzt in Peking der chinesischen Führung die Gelegenheit, sich als Vermittler zu präsentieren, so wie heute Außenminister Wang Yi. China sei bereit, die Zusammenarbeit mit allen Seiten zu stärken und bei den Bemühungen um Frieden und Stabilität im Nahen Osten eine konstruktive Rolle zu spielen, betonte er. Und auch das Timing spielt eine wichtige Rolle für China und für die Palästinensergruppen. Die Einigung kommt nämlich just an dem Tag, an dem der israelische Ministerpräsident Netanyahu in Washington empfangen wird. Die Palästinenser wollten mit ihrem Treffen in Peking ein Signal senden, sagt Tuvia Gehring, China-Spezialist am Institut für nationale Sicherheitsstudien in Jerusalem.
When you turn to Beijing, it's
Wer sich an Peking wendet, hat manchmal vor allem die USA im Blickfeld, um gegenüber Washington mehr Druck aufzubauen und zu zeigen, schaut her, wir haben Alternativen zu den USA, sagt Gehring. Ob es tatsächlich zu einer Aussöhnung der palästinensischen Gruppen kommt, sei dann gar nicht mehr so wichtig, so der Experte. Denn auch China habe im geopolitischen Wettlauf mit den USA erstmal wieder einen Punkt gemacht.
Aus Israel kommt, wie zu erwarten, heftige Kritik an dem Versöhnungsabkommen zwischen Hamas und Fatah. Julio Segador berichtet aus Tel Aviv.
Verwunderung in Israel über die Meldungen aus Peking und scharfe Kritik. Außenminister Israel Katz griff vor allem Palästinenser Präsident Mahmoud Abbas an. Anstatt den Terrorismus abzulehnen, umarme Abbas die Mörder und Vergewaltiger der Hamas und enthülle so sein wahres Gesicht, so Israels Außenminister auf der Plattform X. Und Katz macht klar, dass aus israelischer Sicht eine solche Hamas-Fatah-Verbrüderung nicht stattfinden wird. Die Herrschaft der Hamas werde zerschlagen und Abbas Gaza aus der Ferne beobachten. Katz wörtlich, Israels Sicherheit wird allein in Israels Händen bleiben. Tatsächlich erscheint eine solche Einigung der verfeindeten Palästinenserorganisationen unwahrscheinlich. Zu groß ist der Hass zwischen der Terrororganisation Hamas und der gemäßigteren Fatah. Dazu kommt, dass die Spitze der Fatah in Peking gar nicht mit dabei war. Auch das ein Zeichen, dass die angebliche Einigung mit Vorsicht zu genießen ist. Und klar ist auch, es wird keine Übergangsregierung im Gazastreifen geben, ohne dass Israel und die USA zustimmen. Und das schließt die Hamas als Terrororganisation und Aggressor des 7. Oktober eigentlich aus.
Nicht nur der Konflikt in Nahost ist mit der Aussöhnung der Fatah und der Hamas zurzeit Thema in der chinesischen Hauptstadt. Auch der Krieg in der Ukraine steht dort mit dem Besuch von Außenminister Kuleba im Fokus. Kuleba will mit seinem Amtskollegen Wang Yi Wege zum Frieden in seinem Land ausloten. Er möchte einen Wettbewerb der Friedenspläne vermeiden, hat der ukrainische Politiker kurz nach seiner Ankunft in China auf Instagram mitgeteilt. Er findet es sehr wichtig, dass Kiew und Peking einen direkten Dialog führen. Kulebas Besuch folgt auf Einladung Chinas, obwohl das Land allgemein eher Russland nahesteht. Die Schweiz hatte im Juni auf Bitten der Ukraine einen Friedensgipfel ausgerichtet, zu dem Russland aber nicht eingeladen war und an dem auch China nicht teilnahm. Im November soll es einen zweiten Gipfel geben, womöglich diesmal mit Russland. Die EU hat ja der Ukraine Militärhilfen versprochen, die sie mit Zinsen aus eingefrorenem russischen Vermögen finanzieren will. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat angekündigt, dass die erste Tranche in Höhe von 1,4 Milliarden Euro Anfang August an die Ukraine fließen soll. Russland will jetzt juristisch dagegen vorgehen. Kremlsprecher Pieskow hat die Pläne als Diebstahl bezeichnet. Demnach wird Russland die strafrechtliche Verfolgung der Personen prüfen, die an der Planung und Umsetzung dieser Entscheidungen beteiligt sind. Pieskow nennt die Pläne einen direkten Verstoß gegen das Völkerrecht und eine Verletzung der Eigentumsrechte. Und nach Angaben von Maria Sacharowa, der Sprecherin des Außenministeriums in Moskau, wird Russlands Antwort hart ausfallen. Deutschlands ranghöchster Soldat, der Generalinspekteur der Bundeswehr Carsten Breuer, sieht in der militärischen Aufrüstung Russlands eine wachsende Gefahr. Laut Breuer könnten in 5 bis 8 Jahren Moskaus Streitkräfte materiell und personell so ausgerüstet sein, dass ein Angriff auf NATO-Gebiet möglich wäre. Er bezieht sich auf eigene Analysen, Hinweise von Geheimdiensten und verbündeten Streitkräften sowie Äußerungen des russischen Präsidenten Putin als Grundlage für die Einschätzungen. Für ihn heißt das, dass die Bundeswehr in 5 Jahren auf diese Möglichkeit vorbereitet sein muss. Breuer zufolge wird aber verglichen mit 2020 auch deutlich, dass jetzt nicht mehr nur 2 oder 3 NATO-Staaten das vereinbarte 2%-Ziel einhalten, sondern mehr als 20. Das 2%-Ziel der NATO besagt, dass jedes Mitgliedsland mindestens 2% seines Bruttoinlandsprodukts für Verteidigungsausgaben aufwenden soll. Auch Deutschland wird dieses Jahr erstmals dieses Ziel erreichen. Einzelheiten dazu von Thomas Spickhofen.
Für Donald Trump ist die Sache ganz klar. Wenn ihr wollt, dass wir euch mitverteidigen, dann müsst ihr eure Rechnungen bezahlen.
You gotta pay. You gotta pay your bills.
Vor 8 Jahren haben sich die NATO-Staaten darauf verpflichtet, jedes Jahr 2% ihres Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. Erst mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine hat aber die Bereitschaft Fahrt aufgenommen, dieser Vorgabe auch nachzukommen. Jüngsten Berechnungen zufolge werden in diesem Jahr 23 der 32 NATO-Mitgliedstaaten das 2%-Ziel erreichen. Auch Deutschland wird erstmals dabei sein, mit rund 90 Milliarden Euro, die für die Verteidigung ausgegeben werden. Beim Gipfel im Februar freute sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg: Wir machen wirklich Fortschritte. Die Mitglieder setzen mehr Mittel ein.
So we are making real progress. European allies are spending more.
Ein wesentlich kleinerer Posten als die nationalen Verteidigungsausgaben sind da die Kosten für die NATO selbst mit ihren Kommandos und Mitarbeiterstäben. Die summieren sich auf rund 3,3 Milliarden Euro im Jahr und werden finanziert über Mitgliedsbeiträge, die sich nach der Wirtschaftskraft eines Landes richten. Deutschland ist da mit rund 530 Millionen Euro pro Jahr dabei. Auch militärisch wachsen die Anforderungen an Deutschland. Die NATO will künftig 300.000 statt bisher 40.000 Soldaten in hoher Bereitschaft halten, um sie kurzfristig tatsächlich einsetzen zu können. Von der Bundeswehr sollen dann 35.000 Soldatinnen und Soldaten kommen. Das hat Verteidigungsminister Boris Pistorius dem Bündnis zugesagt. Außerdem bis zu 200 Flugzeuge, Fregatten, Korvetten und, wie er sagte, vieles mehr.
Das alles werden wir als Bundeswehr, als Bündnisarmee entsprechend umfänglich einmelden bzw. haben das bereits getan. Man kann sagen, wir gehen de facto all in.
Außerdem will Deutschland in den nächsten 3 Jahren eine komplette Brigade in Litauen aufbauen mit 4.800 Soldaten. Bis 2027 sollen sie in dem baltischen Land einsatzbereit sein. Darüber hinaus beteiligt sich die Bundeswehr an zahlreichen Auslandseinsätzen, viele davon auf NATO-Gebiet, wie zum Beispiel in der Slowakei, in Rumänien, im Atlantik, in der Nord- und Ostsee, im Mittelmeer. Manche Missionen finden weit außerhalb des Bündnisgebietes statt, meist dann unter dem Dach der Vereinten Nationen und oft zusammen mit anderen NATO-Partnern, vom Kosovo über den Libanon bis in den Südsudan. 18 solcher Auslandseinsätze sind es für die Bundeswehr derzeit insgesamt. Rund 2.200 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland sind dabei im Einsatz.
Das war Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.